Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. CRPS, das komplexe regionale Schmerzsyndrom oder wie man es früher nannte, Morbus Sudeck, ist zwar keine sehr häufige Erkrankung, aber eine für Betroffene sehr belastende und oft sehr schmerzhafte Erkrankung. Es tritt nach Verletzungen auf, sowohl nach schweren Verletzungen, aber auch nach sogenannten Bagatelltraumen. Das sind Verletzungen, an die sich Betroffene oft kaum erinnern. Oder aber auch nach Operationen an Armen und Beinen vor allen Dingen. Die Schwere der Verletzung oder der Operation hängt dabei nicht unbedingt mit der Wahrscheinlichkeit oder dem Schweregrad eines CRPS zusammen. Die Häufigkeit des Auftretens nach solchen Ereignissen variiert sehr stark, liegt aber bei 2-15%, wobei Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Jetzt wollen Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, natürlich wissen, was genau ist ein CRPS? Woran erkennt man eine solche Erkrankung? Welche Auswirkungen hat diese? Welche Therapien gibt es? Und diese Informationen bekommen Sie heute in unserem Podcast CRPS, komplexes regionales Schmerzsyndrom, erkennen, verstehen, bewältigen. Ich freue mich auch heute wieder, zwei Experten zu diesem Thema begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Christian Mayhöfner und Professor Dr. Thomas Tölle. Professor Mayhöfner ist Facharzt für Neurologie und Chefarzt der Abteilung für Neurologie im Klinikum Fürth. Er hat die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, Geriatrie und spezielle Schmerztherapie. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Schlaganfallmedizin, die peripheren Nervenerkrankungen, die Neuroimmunologie sowie die Schmerzmedizin. Und Professor Tille, ebenfalls Facharzt für Neurologie, Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie. Er leitete viele Jahre das Zentrum für interdisziplinäre Schmerztherapie des Klinikums der Technischen Universität München und ist jetzt Co-Leiter im DGS-Landeszentrum Bayern und regionalen Schmerzzentrum DGS München-Ost. Lieber Professor Mayhöfner, lieber Professor Tölle, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freuen.
Ja, Herr Professor Tölle, was ist denn ein CRPS, ein komplexes regionales Schmerzsyndrom überhaupt?
Frau Maurer, Sie haben es ja in Ihrer Anmoderation schon klar gesagt. Es ist eine ausgesprochen unangenehme Erkrankung. Der Begriff CRPS aus dem Englischen, komplexes regionales Pain-Syndrom, CRPS, sagt schon, dass das viele verschiedene Facetten hat und eine der für die Patienten am schwersten nachvollziehbaren ist, dass es auftreten kann nach diesen Bagatellverletzungen, wie Sie gesagt haben, beim Umknicken, beim Sport, nach kleinen Operationen und sich dann eine Erkrankung zeigt, die der Patient und auch der Arzt eigentlich so nicht erwarten würden, wenn sie den natürlichen Heilungsverlauf sich vorstellen. Es entstehen nämlich in einem variablen Zeitraum Veränderungen, die sich teilweise recht dramatisch darstellen. Eine Betroffenheit nicht nur für die Sensorik, also für das Gefühl, für Schmerzen aus diesem Handbereich oder dem Fußbereich. Die Motorik ist gestört, das gesamte vegetative Nervensystem entgleist mit Schwellungen, mit Rötungen, mit Überhitzungen. Die Gewebetrophik, wie man es nennt, hat sich geändert. Da ist eine gewaltige Schwellung unter Umständen entstanden, die in Extremfällen so aussieht, als könnte diese Hand, Fuß bald platzen. Und es ist in keinster Weise mehr mit dem ursprünglichen Trauma in Verbindung zu bringen. Und es folgt keiner Struktur, die zum Beispiel durch einen Nerven vorgegeben ist. Das heißt, es ist unabhängig davon, wie eine solche Extremität von Nerven versorgt wird. Es geht über diese Grenzen hinweg. Es ist nicht typisch für eine Verletzung eines Gelenkes, sondern es ist eine eben, wie es das Wort sagt, sehr komplexe Veränderung, die für den Patienten mit Schmerzen, mit Bewegungsverlusten, mit vegetativen Entgleisungen verbunden ist und ihn sehr betroffen lässt und auch den Arzt, der diesen Patienten vor sich hat, sehr betroffen macht, weil jetzt eine Behandlung stattfinden muss, um diesen Zustand zurückzuentwickeln.
Das klingt natürlich schon mal, wie Sie auch gesagt haben, sehr komplex. Und dann gibt es ja jetzt auch noch zwei verschiedene komplexe regionale Schmerzsyndrome. Und die werden dann einfach mit Nummer 1, Nummer 2 bezeichnet. Wann spricht man denn von einem CRPS-1 und wann von CRPS-2? Herr Mayhöfner, vielleicht würden Sie uns das mal beantworten.
Ja, sehr gerne. Also Herr Professor Tölle hat ja schon die große Symptomvielfalt von dem komplexen regionalen Schmerzsyndrom skizziert. Man muss sagen, man kann jetzt klinisch nicht unbedingt Typ 1 und Typ 2 differenzieren. Was man aber als Grundlage nimmt, bei Typ 1 hat man im Allgemeinen keine Nervenläsion, zumindest keine Nervenläsion von größeren Ästen, die man klinisch auch nachvollziehen kann. Und bei Typ 2 hat man umschriebene Nervenverletzungen noch mit dabei. Also beispielsweise ein CRPS kann ja ausgelöst werden durch eine Fraktur, also einen Bruch, oder aber beispielsweise durch einen Unfall an der betroffenen Extremität. Und wenn dabei auch noch ein Nerv läsioniert ist, also in Mitleidenschaft gezogen ist, dann sprechen wir von Typ 2. Jetzt gibt's ja für dieses CRPS ganz viele Bezeichnungen. Es gibt ja auch noch so ältere Bezeichnungen wie Morbus Sudeck zum Beispiel oder Causalgie. Und um das alles auch zu vereinheitlichen, hat man eben in der Internationalen Schmerzgesellschaft gesagt, wir würden das jetzt nur noch CRPS nennen, aber das Typ 1 wäre quasi das, was wir früher in Deutschland gerne als Morbus Sudeck bezeichnet haben, und Typ 2 wäre das, was wir früher als Causalgie bezeichnet haben. Also einmal mit und ohne klinisch offensichtliche Nervenläsion.
Welches ist denn häufiger?
Ja, wichtige Frage. Da ist es tatsächlich so, dass das Typ 1 häufiger ist, und zwar wesentlich häufiger. Es gibt ja jetzt verschiedene Arbeitsgruppen, die sich weltweit damit beschäftigen, aber man kann ungefähr sagen, dass in den meisten Datensätzen so 75-80% Typ 1 sind und der Rest sind dann Typ 2 Fälle.
Und Typ 1?
Nervenläsionen sind einfach naturgemäß seltener zum Glück noch als die eigentliche Verletzung an den Extremitäten.
Ja, und ich denke, wenn man eine Nervenverletzung hat, dann ist man natürlich auch viel schneller bei der Diagnose Typ 2. Aber wenn jetzt gar keine Nervenverletzung da ist und diese Symptome, wie der Herr Tölle sie jetzt beschrieben hat, treten auf, dann ist es deutlich schwieriger. Oder, Herr Tölle?
Die Nervenläsion natürlich auch messbar zu machen in aller Regel. Das heißt, wenn es eine Verletzung gegeben hat, die die Kontinuität eines Nerven unterbrochen hat, lässt sich das auch mit der Elektrophysiologie belegen. Wenn man dann genaue Untersuchungen macht von den Nerven, auch beim CRPS-1, wo die Nervenläsion ja nicht im Vordergrund steht, sieht man, dass aber auch dort die Nerven eine Veränderung durchmachen, indem sie ihren Art und Weise, wie sie aufgebaut sind, in ihrer Struktur verändern, die nicht unähnlich sind, auch einer Nervenverletzung, so dass auch da nervale Strukturen sicherlich auch beteiligt sind. Aber ein Kriterium ist eben aus der Anamnese, kann ich feststellen, dass ein Nerv tatsächlich im Schädigungsprozess, im Trauma, bei einer Operation, bei einem Unfall verletzt wurde, dann komme ich eher zu diesen Erkenntnissen. Was neben den Begriffen, die Herr Mayhöfner genannt hat, eben Dystrophie oder Causalgie mit Nervenverletzung, gibt es eben auch dann Dinge wie das Causalgie-Dystonie-Syndrom, was man nicht vergessen darf, dass eben die motorische Veränderung der Patienten, die oft so einen Tremor entwickeln, die oft eine sehr verkrampfte Position der Hand, des Fußes, einige Füße, die ich gesehen habe, sehen eher aus wie so ein psychogener Klumpfuß, der so unglaublich verdreht gehalten wird. Und die Patienten entwickeln dann auch häufig so eine Art Neglect-Syndrom. Sie können sich mit dieser Teil ihres Körpers kaum noch identifizieren, vernachlässigen ihn, nicht nur in der Bewegung natürlich, weil er schmerzt, sondern auch in ihrer Betrachtung, in ihrem Körperschema gewinnt er einen anderen Grad der Wichtigkeit. Und im Extremfall findet man Patienten, die auch von sich sagen, dass sie diese Extremität eigentlich loshaben wollen, sie sei für nichts nutze, sie schmerze, und dann im Zweifel sogar so weit gehen, in Fällen, die ich gesehen habe, wahrscheinlich Herr Professor Mayhöfner ebenfalls, die dann bis zur Amputation, auf schrittweisen Amputation von solchen Extremitäten führen, was natürlich zu überhaupt keinem Erfolg führt, weil das nicht nur ein Problem ist, das sich in der Peripherie abspielt, sondern was auch ganz wichtig die zentralen Teile unseres Nervensystems vom Rückenmark und Gehirn mit involviert, sodass das als Gesamtproblem betrachtet werden muss, auch wenn man diese Veränderung eben in der Peripherie, am Arm, am Fuß vor sich hat.
So, das waren jetzt ganz viele Informationen, aber jetzt gehen ja die Patienten meist zuerst zum Hausarzt und haben ja schon mal erste Veränderungen. Wie kann man jetzt so ein CRPS, sage ich mal, als Hausarzt erkennen?
Also wenn ein Hausarzt einen Patienten betreut, der eine Extremitätenverletzung hat, beispielsweise jetzt mal eine Fraktur, eine typische Radiusfraktur ist die häufigste Fraktur von Menschen. Die Patienten haben dann entsprechend eine Schiene, manche haben vielleicht einen Gips, wurden operiert und der Patient sagt, der Arm fühlt sich komisch an, das ist vielleicht nicht mehr mein Arm. Der Arm ist heftig geschwollen, deutlich geschwollen, ist gerötet, überwärmt. Sie haben so ein vermehrtes Schwitzen an der betroffenen Extremität. Es fängt an, dass kleine schwarze Haare wachsen, dass das Nagelwachstum entweder abnorm gesteigert ist oder abnorm vermindert. Das sind so wichtige Hinweise, dass ein CRPS vorliegen könnte. Und dann sollte der Hausarzt immer dafür sorgen, dass der Patient möglichst schnell zu einem Schmerzspezialisten kommt.
Ja, was die Patienten eben auch häufig sagen, der schwillt so an und wenn ich den Arm runterhängen lasse oder den Fuß, dann wird er noch dicker und dann wird er ganz rot und dann wird der Schmerz noch stärker. Und das sind so typische Beschreibungen, die der Patient uns abliefert.
Und dann, wenn er jetzt dann zum Neurologen kommt, dann gibt's ja sicher da auch Kriterien, um es wirklich festzumachen. Was ist denn jetzt so ein CRPS und was ist keins?
Also der Schmerzspezialist, das kann der Neurologe sein, das kann aber natürlich auch ein Schmerzmediziner sein, der sich mit diesem Krankheitsbild sehr intensiv beschäftigt. Generell sollte man dann immer zu einem Spezialisten gehen, der das Krankheitsbild kennt. Der wird dann die sogenannten Budapest-Kriterien anwenden. Die Budapest-Kriterien, die wurden entwickelt von der Internationalen Schmerzgesellschaft, von einer bestimmten Untergruppe, die sich in Budapest getroffen haben. Und dann hat man sich überlegt, wie diese Diagnosekriterien ausschauen sollten. Das sind klinische Kriterien und innerhalb dieser klinischen Kriterien unterscheidet man zwischen Symptomen, das ist das, was der Patient berichtet, und den klinischen Zeichen. Klinische Zeichen ist immer das, was ich herausuntersuchen kann als Arzt in der jeweiligen Untersuchungssituation. Es gibt jeweils bei den Symptomen und Zeichen 4 verschiedene Kategorien und diese Kategorien sind sensorische Kategorien, Störungen der Durchblutung, Schwitzdifferenzen, ein Ödem und motorische bzw. trophische Störungen. Das sind also 4 Kategorien und für die Diagnose von dem CRPS, spätestens seit Corona wissen wir alles, was Sensitivität und Spezifität bedeutet. Das heißt also die Treffsicherheit der Diagnose, das war dann immer so ein gewisser Wettstreit im Rahmen dieser Sitzungen, an denen ich teilweise auch teilnehmen durfte, damals für die Schmerzgesellschaft, hat man sich geeinigt, dass 3 der 4 Symptomkategorien positiv sein müssen und 2 der klinischen Zeichenkategorien. Und wenn das vorliegt, dann spricht man von dem komplexen regionalen Schmerzsyndrom. Was damit aber auch bedeutet, dass die Diagnose von dem komplexen regionalen Schmerzsyndrom erstmal klinisch zu stellen ist. Das heißt, Zusatzuntersuchungen wie MRT, Röntgenaufnahmen, Scintigraphie, also nuklearmedizinische Untersuchungen, quantitativ sensorische Testungen, was auch immer, all das ist erstmal sekundär, kann die Diagnose unterstützen, ist aber nicht gefordert nach den internationalen Diagnosekriterien.
Ich würde vielleicht, wenn ich darf, noch ergänzen, dass der Arzt, der einen solchen Patienten sieht, und leider kommen ja die Patienten nicht mit einem sich entwickelnden Sudeck zu uns häufig, sondern mit einem Zustand nach einer Entwicklung, die Wochen bis Monate hinter sich gebracht haben kann. Und da gibt es dann 2 Dinge. Man untersucht den Patienten und man fragt ihn, wie es denn war. Und das hat Herr Mayhöfner gerade schon gesagt, das sind Symptome und Zeichen. Wenn der Patient zum Beispiel sagt, also ich kann mich erinnern, als ich das hatte nach 2 Wochen, da war die Hautfarbe ganz anders. Das habe ich die Hände nebeneinander gelegt und da war die eine richtig rot und die andere war ganz normal. Oder da habe ich damals so geschwitzt. Oder ich habe gesagt, bei leichtester Berührung, ich konnte gar nichts mich darauf irgendwie, dass mich das berührte. dass wenn der das erzählt, dann sind das alles Kriterien, die einem aus der Anamnese sagen, aha, das könnte ja tatsächlich damals so ein Symptom gewesen sein, das er hatte im Rahmen dieser Entwicklung. Das muss er, während er vor mir sitzt, vielleicht gar nicht mehr in der Form haben. Aber trotzdem schaue ich mir an, was er auch während er bei mir sitzt, dann an Auffälligkeiten hat. Ich werde ihn berühren, ich prüfe den Schmerz und er wird immer sagen, ich habe da einen anhaltenden Schmerz. Und dann sage ich, was hat er mir erzählt, was mal war, was vielleicht jetzt nicht mehr zu sehen ist und was sehe ich jetzt? Und wenn man diese ganzen Kriterien zusammennimmt, was hat er mir zu berichten, was sehe ich jetzt? Er wird immer sagen, ich habe Schmerzen und es gibt keine Differentialdiagnosen, die mir sagen, dass das irgendeine andere Ursache haben könnte als die, die ich jetzt im Verdacht habe, es könnte sich um ein komplexes regionales Schmerzsyndrom halten, dann ist diese, sind die Kriterien aller vier Punkte erfüllt.
Jetzt haben also, Sie ein paar wichtige Sachen gesagt. Sie haben ja gesagt, der kann das, als das losging, gehabt haben und jetzt sitzt er vielleicht vor mir und hat das überhaupt nicht mehr, aber dann hat er ja andere Komplikationen. Herr Mayhöfner, was würden Sie dazu sagen?
Der ist vollkommen richtig. Also das eine ist das, was quasi der Patient in der Anamnese sagt, in der Krankengeschichte. Das sind eben dann die Symptome. Und deswegen hat man auch gezielt in dieser Diagnosefindung unterschieden zwischen den Symptomkategorien und den Zeichenkategorien. Zeichen ist dann das, was ich selbst untersuchen kann als Arzt in der Untersuchung. Was mir nochmal wichtig ist, Herr Professor Tölle hat ja schon gesagt, also es gibt selbstverständlich viele erfahrene Schmerzmediziner in Deutschland, die haben schon relativ schnell eine Einschätzung, ob das ein CRPS ist, ja oder nein. Aber ein CRPS kann ja durchaus auch Folgeerscheinungen haben. Das heißt, es kann chronifizieren. Es kann dann relativ lange auch mal andauern. Und das ist immer ganz wichtig, wenn dann Patienten später vielleicht auch mal vor Gericht müssen, BG-Verfahren eröffnet werden und dergleichen mehr, dass man als Erstuntersucher diese Budapest-Kriterien wirklich auch dokumentiert und abgefragt hat. Und das entsprechend nicht nur das abgefragt hat, sondern auch dokumentiert hat in der Krankengeschichte. Das ist dann immer ganz wichtig für die spätere Entwicklung. Viele Patienten heilen ja aus. Wir werden später sicherlich nochmal kurz auf die Prognose zu sprechen kommen. Aber ein Teil wird, wie bei vielen anderen Erkrankungen, auch leider chronisch. Hat dann teilweise auch arbeitsrechtliche Folgen und dergleichen mehr. Und da gilt immer eine gute Dokumentation, schon früh im Patientenverlauf durchgeführt zu haben.
Und da ist es wichtig, und das wäre auch unfair gegenüber dem Patienten, wenn der nach einem Jahr zu uns kommt und der uns sagt, das war nach 3-4 Wochen, also das hat gebrannt wie die Hölle und es war rot. Und wenn ich das runtergegangen habe, dann war das ganz dick geworden und dann habe ich das wieder hochgelagert, den Arm hochgelagert, dann ging das wieder leicht zurück. Wenn der das sagt oder wenn ein Angehöriger dabei ist, der das sagt, ja, das war ganz eindeutig, dann müssen das ja wichtige Kriterien sein, die man nicht unterschlagen darf, sondern die gehören zur Krankengeschichte. Und dann kommt jetzt dann dazu, was ich jetzt sehe und das zusammen macht den Gesamteindruck. Und deswegen ist das Gespräch mit dem Patienten auch ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, was ich unbedingt an der Stelle auch sagen muss, wir kommen sicher bei der Therapie gleich noch drauf, dass Schmerz an sich, den man induziert, das Agens Movens, also der bewegende Faktor ist, um auch dieses Schmerzbild weiter zu unterhalten. Deswegen ist jede Art von Therapie, die darauf gerichtet ist, dem Patienten in der Behandlung Schmerzen zuzufügen, weitere Schmerzen zuzufügen, nicht indiziert. Das heißt, es muss mit aller Schonung vorgegangen werden, die Beweglichkeit zu erhalten, das Trainieren der Sensorik, werden wir gleich sicher noch besprechen, was man da machen kann. Und das Größte, der größte Fehler ist, dass man in eine solche Extremität weiteren Schaden zufügt. Das ist eine wichtige Frage. Wenn ein Verdacht auf einen CRPS besteht und in einer Unfallsituation weitere Operationen nötig sind, um zu korrigieren, darf man und soll man dann da rein operieren? Und da gibt's dann, da sollte sich wirklich dann auch der Operateur, der diese unfallchirurgische Maßnahme durchführen wollte, darüber bewusst sein, vielleicht mit einem Schmerztherapeuten auch in Verbindung setzen, um das dann gemeinsam zu entscheiden, wie weiter vorgegangen werden soll. Und ich kann mich sehr schmerzlich an jemanden erinnern, der mit dem Fuß in eine Presse gekommen war und mit einem sehr, sehr dyston verformten Fuß sich vorstellte, den wir nach langer Therapie mit den verschiedensten Maßnahmen bis zur praktisch epiduralen Gabe von einem Anästhetikum in den Fuß völlig zu relaxieren, der sehr gut geworden war und dann aber doch jemanden noch traf, der ihm gesagt hat, eine leichte Fehlstellung eventuell nochmal korrigieren zu wollen mit ein paar Spickgeräten, um die Zehen gerade zu stellen, und dann einen Zustand erreicht hat, der dann nicht mehr angeber war. Der Patient ist uns dann leider, hat uns verlassen. Die Erinnerung, die bleibt, ist, dass jede Art von Maßnahme, die an einer Extremität, die im Verdacht steht, dass sie einen Zudeck durchgemacht hat oder aber gerade durchmacht, mit aller Vorsicht nur herangegangen werden darf, um weitere Manipulationen durchzuführen.
So, jetzt haben Sie schon auch wieder ganz, ganz vieles gesagt. Also zum einen war jetzt schon mal die Rede, kann man einen Zudeck heilen, also den zur CRPS 1 oder auch 2, kann man das heilen?
Wir haben jetzt schon ganz viel über dieses zugegebenermaßen sehr schwere Schmerzsyndrom gehört, aber die Prognose ist gar nicht so schlecht. Es gibt jetzt unterschiedliche Prognosedaten aus der Literatur, aber im Allgemeinen kann man sagen, in der Größenordnung 50-85% der Fälle heilen aus. Es ist einfach so, es gibt unterschiedliche Arbeitsgruppen auf der Welt und die haben unterschiedliche Patientenklientel, die sie untersuchen. Deswegen ist da leider schon eine gewisse Streubreite. Man weiß aber schon, dass sehr früh eine gute Schmerztherapie wichtig ist, um ein CRPS zu heilen. Das heißt, die Diagnose hat schon was mit der Therapie zu tun, denn erst wenn ich ein CRPS gut diagnostiziert habe, dann kann ich natürlich auch loslegen mit dieser doch relativ komplexen Therapie, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Also ja, die Prognose ist erstmal gar nicht so schlecht. Wenn ich an die richtige Stelle komme, an den richtig guten Behandler, dann kann ein CRPS sehr wohl ausheilen.
So, und jetzt bleiben wir mal bei der Therapie. Der Herr Professor Tüller hat ja schon gesagt, epidurales Einbringen von Lokalanästhetikum. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das Erste, was man macht, aber vielleicht fangen Sie mal an, womit man denn beginnt, Herr Tüller.
Oh, Mauer, da hätten wir jetzt das Pferd von hinten aufgezäumt.
Eben.
Das war praktisch eine Untersuchung, um zu prüfen, ob dieser Fuß, der so unglaublich verdreht gehalten war, ob der eine wirklich feste Kontraktur bereits darstellte. Und deswegen musste praktisch mit einer Spinalanästhesie versucht werden, eine komplette Relaxation aller muskulären Anspannungen hervorzurufen, um dann zu sehen, wie viel vom Gelenk noch an Beweglichkeit da war.
Das ist also wir reden von einer Rückenmarksnarkose. Ich sage das nur jetzt einmal für unsere Patienten, weil sonst ein bisschen schwierig wird.
Aber das ist alles in unseren Möglichkeiten. Nur das werden wir für einen Patienten, den wir in die Behandlung aufnehmen. Dieser Patient ist nach Jahren zu uns gekommen, einer solchen bestehenden Erkrankung. Wenn der Patient mit einem sich entwickelten CRPS zu uns kommt, dann wird man eine sehr gute Schmerztherapie machen. Hier gibt es häufig Zusammenarbeiten, auch zwischen Einrichtungen der physikalischen Medizin, die sich teils spezialisiert haben auf die physikalisch-medizinische Behandlung von diesen Erkrankungen mit Schmerztherapeuten, um eine maximale Analgesie durchzuführen, die dann im Wesentlichen sich orientiert an der Behandlung eines neuropathischen Schmerzbildes. Da haben wir die verschiedenen Dinge schon im Kopf, Antidepressiva, Antikonvulsiva, Opioide. Damit erstmal Ruhe ist und der Patient einwilligt, eine Bewegung zu machen, die in der Therapie nötig ist, um diese oft fixiert motorischen, sich entwickelnden Gliedmaßen in Bewegung zu halten. Gleichzeitig versucht man durch verschiedene physikalisch-medizinische Bäder, durch Linsenbäder, das heißt, dass die Hand in Linsenerbsen verschiedene sensorischen Reizen ausgesetzt wird, um diese ungeheure Empfindlichkeit schrittweise zu überwinden. Und das alles unter einer Schmerzfreiheit. Gleichzeitig sollen Bewegungen geübt werden, teilweise gegen die Kraft mit so kleinen Federn, die man anbringen kann. Alles das soll dann wieder dazu führen, dass Gefühl und Bewegung in die Normalität zurückkommen. Und das alles unter maximaler Schmerzfreiheit, weil, wie ich sagte schon, agens movens, dieser ganzen Störung ist dann neuer Schmerz, der das weiter nicht zur Ruhe kommen lässt. Das sind so die Standardvorgehensweisen, die man hat. Und daneben gibt es dann für Spezialzentren wegen der Beteiligung der autonomen, der vegetativen Fasern, wie Herr Maywöffner schon gesagt hat, eben Schwellung, Ödem und andere Dinge, auch noch die Möglichkeit, Sympathikus-Blockaden zu machen, das Nervensystem, das eben unsere vegetativen, autonomen Funktionen steuert, zu überprüfen, ob da Wechselwirkungen existieren, aber das alles dann eher im Spezialzentrum und nicht als Routinetherapie.
Okay, ich glaube, das mit den Sympathikusblockaden, das sollten wir vielleicht nochmal näher klären. Herr Maywöffner, möchten Sie das gerade machen?
Also ich wollte vielleicht nochmal allgemein ein paar Aspekte auch sagen zu den Therapien. Das ist mir nochmal wichtig, weil generell differenziert man beim CRPS zwischen den nicht-medikamentösen und den medikamentösen Therapien. Und bei den nicht-medikamentösen Therapien gibt es quasi so Basismaßnahmen, in die man auch den Patienten sehr gut mit integrieren kann. Also es wurden ja schon so allgemeine nicht-medikamentöse Therapien angesprochen. Dazu zählen jetzt zum Beispiel eine gute Ergotherapie, wo auch so ein langsames Gewöhnen an sensorische Reize an der Hand oder an Fuß wieder dazugehört. Eine gute Krankengymnastik, weil Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie ein CRPS an der Hand haben, dann haben Sie normalerweise auch, unser Gehirn denkt ja in Bewegungsketten, auch Probleme mit der Schulter. Ja, dann haben Sie Muskelprobleme an der Schulter. Auch das muss im Rahmen der Physiotherapie untersucht werden. Lymphdrainage, physikalische Therapie und damit meine ich jetzt zum Beispiel ab- oder absteigende Bäder. Und das könnte der Patient dann wiederum selbst auch zu Hause machen. Wir haben zum Beispiel Instruktionsmaterialien, die die Patienten dann spezifisch mit nach Hause bekommen. Es gibt aber auch noch spezielle Formen dieser nicht-medikamentösen Therapien. Das sind Therapien, die ursprünglich vielleicht bei Phantomschmerzpatienten entwickelt worden sind. Die Spiegeltherapie ist auch eine ganz wichtige Therapie beim CRPS, wo man also dem Gehirn bedingt durch die Spiegelillusion eine wieder vorhandene oder eine wieder gut funktionierende Extremität vorgaukelt. Und auch das kann schmerzlindernd wirken, bis hin zu komplexeren Methoden der Spiegeltherapie und Weiterentwicklung in die sogenannte Motor-Imaginationstherapie, die mittlerweile auch App-basiert zum Beispiel zur Verfügung steht. Bei den medikamentösen Therapien wäre mir nochmal wichtig, dass man natürlich einmal die Schmerztherapie einsetzt, wie sie Herr Professor Tölle schon skizziert hat, also Antikonvulsiva, antidepressive Opioide. Aber es gibt beim spezifisch fürs CRPS noch ein paar andere ganz interessante Therapien, wie beispielsweise antientzündliche Medikamente, also Cortisontherapien wird man am Anfang einsetzen, um diese abnorm geschwollene Extremität eben abzuschwellen. Das ist nochmal wichtig. Und es gibt auch eine Reihe von lokalen Therapien, die man anwenden kann, wie beispielsweise eine Creme mit DMSO, vielleicht auch mit Ambroxol, die also nochmal dazu führt, dass die Hand arg gekühlt wird, aber auch schmerzlindernde Wirkungen hat und auch nochmal antioxidative Wirkungen.
Das ist eine Creme, die Schwefel enthält. Das sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, was
ja,
das ist.
Ja, das gehört, also muss speziell rezeptiert werden und riecht etwas unangenehm, gebe ich Ihnen recht, ist aber eine bewährte Form in der lokalen Therapie beim CRPS.
Und was man natürlich auch immer macht, dass man Bisphosphonate einsetzt, weil natürlich im Rahmen dieser Erkrankung auch der Knochenstoffwechsel geändert wird, was als diagnostische Zusatzmaßnahme häufig bei bestimmten Stadien unterschiedlich gut Hilfe bietet durch einen Knochenzintigramm oder aber auch durch Röntgentechniken, wo man Kalkun sehen kann, gerade im Frühstadium, im späteren Stadium ist es dann etwas schwieriger in der Beurteilung, weil eben auch diese Extremität ja nicht mehr bewegt wird und deswegen so Inaktivitätsatrophien entstehen, die das Bild etwas verschleiern können. Aber in jedem Fall wird man auch im Knochenstoffwechsel etwas machen und dann eben diese Bisphosphonate, die man auch anderen Patienten bei osteoporotischen Störungen gibt, einsetzen, um das zu stabilisieren.
Wir sind jetzt schon mal ein bisschen so bei den weiterführenden Therapien, dazu zählen sicherlich die Bisphosphonate, die man also so im Rahmen einer gewissen Eskalationsstufe einsetzt. Und Sie haben mich ja vorhin auch nochmal gefragt nach den sogenannten Sympathikusblockaden und den weiteren Möglichkeiten der invasiven Schmerztherapie. Tatsächlich zählen Sympathikusblockaden dazu auch. Das heißt, es sind gezielte Blockadetechniken, die man anwendet, um einen Teil vom Nervensystem mehr oder minder zumindest passagier etwas zu betäuben, der eventuell eine wichtige Rolle spielt in der Ursache von so einem CRPS. Das ist der Sympathikus und typischerweise blockiert man den an den oberen Extremitäten, also den Armen, am Hals mit einer gewissen Injektion an einer bestimmten Stelle des Halses. Das wäre eine Möglichkeit. Das klingt jetzt rein theoretisch relativ gut. Man muss aber sagen, so die Studienlage ist gar nicht so gut. Wenn man versucht, das studienmäßig zu beweisen, dann ist die Beweislage leider gar nicht so groß, weil einfach dieses Krankheitsbild, Herr Tölle hat ja am Anfang wortreich die Symptome geschildert vom CRPS, ist leider doch sehr mannigfaltig. Also Patienten können ein CRPS haben und ganz unterschiedliche Symptomkonstellationen. Und so ist es leider auch bei den Sympathikusblockaden. Die helfen nicht bei jedem Patienten, sind aber so eine gewisse Form der Eskalation, wenn die normalen medikamentösen Therapien nicht helfen. Ähnlich wie dann andere Methoden, wie beispielsweise die Neuromodulation oder das, was Herr Tölle initial mal verwendet hat. Also das ist nichts, was jeder Patient zum Glück benötigt. Bei vielen Patienten kommt man mit den Basismaßnahmen sehr gut zurecht, aber man hat im Arsenal noch eine ganze Reihe von anderen Methoden, um Patienten mit dem schweren CRPS einigermaßen gut zu helfen.
Da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, Christian Mayhöfner, dass so vor 15, 20 Jahren noch Sympathikusblockaden zum festen Bestandteil einer Behandlung gehörten, was ja jetzt verlassen wurde, in Leitlinien nicht mehr gedeckt ist, sondern eher komplizierteren Fällen vorbehalten ist. Oder aber bei Patienten, bei denen man die sympathische Beteiligung mit Sicherheit unterstellen darf. Da gibt es Unterform warmer und kalter CRPS, die ich jetzt gar nicht weiter ausführen möchte. Aber die Basismedikation und Basistherapie ist das Entscheidende. Und dann, wenn das nicht zum Stillstand gebracht werden kann und gute Therapiefortschritte macht, dann eskaliert man und dann gehört das in ein Spezialzentrum.
Genau, und das wollte ich jetzt gerade auch noch ergänzen. Ich bin ja von Haus aus Narkoseärztin. Wir haben sehr viele Sympathikusblockaden gemacht. Und aber sie helfen wirklich nur, wenn man das ganz deutlich nachweisen kann. Das heißt, dass zum Beispiel die Extremität extrem schwitzt oder dass das Nagelwachstum sich extrem verändert hat oder auch das Haarwachstum. Also wenn jemand wirklich diese kleinen schwarzen Haare bekommt, dann haben die Sympathikusblockaden oft wirklich sehr gut geholfen. Das jetzt so aus meiner Erfahrung. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt ganz viel Wichtiges schon dazu gesagt. Was mich jetzt mal interessieren würde, gibt es denn auch mittlerweile Untersuchungen und Maßnahmen, die man vorher machen kann, um ein CRPS zu verhindern? Also sagen wir mal jetzt, Sie hatten vorhin von der Radiusfraktur, also eine Unterarmfraktur gesprochen, die ja recht häufig ist. Die muss jetzt operiert werden und ja, wir haben gehört, 15% könnten dann ein CRPS entwickeln. Gibt es da Maßnahmen, die man vorab?
Ja, ist eine ganz wichtige Frage. Also gibt es verschiedene Maßnahmen, die man anführen kann. Einmal liegt es ja auf der Hand, wenn ich eine Fraktur habe und ich habe Schmerzen, dann muss ich eine gute Schmerztherapie durchführen. Das ist einmal wichtig, ja? Also gute Schmerztherapie. Und dann gibt es noch etwas, was man auch dazu beitragen kann. Es gibt Untersuchungen von einem Kollegen, der heißt Zollinger, der hat mal vor vielen Jahren eine ganz hervorragende Arbeit im Lancet publiziert und hat festgestellt, wenn ich eine Fraktur habe, eine Radiusfraktur und ich nehme Vitamin C dazu, dann kann das tatsächlich ein CRPS nicht hundertprozentig verhindern, aber doch den Anteil der Patienten, die ein CRPS entwickeln, deutlich reduzieren. Also die Gabe von Vitamin C wirkt offensichtlich prophylaktisch. Das ist auch mittlerweile repliziert in einigen anderen Studien. Und das könnte man anführen, wenn es um eine Prophylaxe von einem CRPS geht.
Wie viel muss man dann nehmen?
Ja, wir geben zum Beispiel in unserem Zentrum pragmatisch 1 Gramm Vitamin C pro Tag, verteilt auf 2 Dosen, also sprich 500 Milligramm 1:0:1. Das ist so ein pragmatische Dosierung. Sie sprechen ja das Wort Prophylaxe an und das ist einmal natürlich wichtig in der Akutsituation, um CRPS überhaupt zu verhindern. Aber stellen Sie sich mal Folgendes vor, Sie haben eine Fraktur, die wurde operativ versorgt. Sie haben zum Beispiel eine Platte reinbekommen, und um die Fraktur wieder zu stabilisieren. Sie haben leider dann ein CRPS entwickelt. Sie gingen zu einem guten Schmerztherapeuten und das CRPS ist abgeheilt. Und jetzt geht es darum, dass diese Platte wieder herauskommt, eine Metallentfernung. Und auch da weiß man, dass Vitamin C prophylaktisch helfen könnte, um nochmal ein zweites CRPS zu entwickeln. Weil man weiß leider schon, wenn man einmal ein CRPS hatte, dann hat man offensichtlich in sich eine Neigung, ein CRPS zu entwickeln. Und sie haben dann leider dann doch bei so einem zweiten Trauma, ein Körper wird ja auch eine Operation erstmal als Trauma interpretieren, der weiß ja nicht, dass das das Skalpell des Chirurgen ist, könnten sie dann auch wieder ein CRPS entwickeln. Und in solchen Situationen empfehlen wir unseren Patienten auch immer Vitamin C-Gabe, angefangen mindestens eine Woche vor der geplanten Operation, und auch bei dem Operationsverfahren oder Narkoseverfahren würden wir dann mindestens ein lokoregionales Anästhesieverfahren empfehlen, also zum Beispiel eine Blockade vom Armplexus, von dem Armnervengeflecht.
Herr Tölle, möchten Sie es ergänzen?
Ich glaube, jetzt neben dem, was Herr Mayhöfner gesagt hat, ist eins auch wichtig, dass der Patient das Gefühl haben muss, dass verstanden wird von seinen behandelnden Ärzten, um was es sich bei ihm handelt, dass er Zuversicht mitbekommt. Und ich habe auch erlebt, dass die psychologische Führung eines solchen Patienten sehr wichtig ist und auch sehr wirksam sein kann. Deswegen ist die Interdisziplinarität mit Hilfe von Psychologen, die eventuell einen solchen, denn das ist, wenn man dann eine solche Extremität hat und sieht, ausgesprochen verunsichernd und mit großen Ängsten und Befürchtungen verbunden, dass man hier stabilisiert. Es gibt, was lange versucht wurde, keine offensichtliche CRPS-Persönlichkeit, also jemand, der prädestiniert wäre, einen CRPS zu entwickeln. Natürlich, wie bei vielen Schmerzerkrankungen, hat man festgestellt, dass eine hohe Selbstbeobachtungstendenz und Besorgtheit sich negativ auswirken. Und deswegen sind diese stabilisierenden Maßnahmen durch eine psychologische Aufnahme, Begleitung, Einbindung auch der Angehörigen in solche Gespräche sehr wichtig, um einen langfristigen Therapieerfolg zu sichern.
Ja, vielen Dank. Das war ja schon fast ein Schlusswort. Herr Mayhöfer, möchten Sie auch noch ein Schlusswort sprechen?
Wir haben mal eine Doktorarbeit gemacht. Zwei Doktoranden von mir haben sich damit beschäftigt, wie lange es eigentlich dauert, bis ein CRPS ausheilt. Ich habe ja schon mal über die Prognose kurz gesprochen und habe gesagt, dass die meisten Patienten glücklicherweise ausheilen. Aber man braucht leider Geduld. Also ein CRPS braucht zum Ausheilen im Mittel ungefähr 12 Monate. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich einen Patienten zu einem Schmerzmediziner schicke und dann wird das CRPS sofort geheilt. Man braucht einen langen Atem. Das ist nochmal wichtig, um einfach auch die Therapie und den Therapiehorizont mal realistisch kurz darzustellen.
Okay, dann bedanke ich mich erstmal bei Ihnen beiden ganz herzlich für diesen Podcast und fasse das nochmal zusammen. Also, das komplexe regionale Schmerzsyndrom des CRPS ist eine sehr unangenehme Erkrankung, die auch bei kleinen sogenannten Bagatelltraumen auftreten kann, aber natürlich auch, wenn man zum Beispiel sich den Unterarm bricht oder wenn man eine Nervenverletzung hat. Man unterscheidet da jetzt auch zwei Formen. Einmal, wenn man wirklich eine Nervenverletzung hat, aber auch, wenn man erstmal keine primäre Nervenverletzung sieht. Und dann ist das sogenannte CRPS 1 und das ist auch wesentlich häufiger. Die Patienten können dann verschiedene Symptome entwickeln. Das geht los mit Schwellung, mit Rötung, mit Überwärmung, dass kleine schwarze Haare wachsen, dass das Nagelwachstum sich verändert. Und dass auch zum Beispiel die betroffene Extremität, ob das jetzt Hand oder Fuß ist, dass es dann auf einmal schwitzt. Und was auch ganz wichtig ist, die Patienten haben oft das Gefühl, diese Extremität, also der Arm oder das Bein, die gehören eigentlich nicht mehr zu mir, sie beschäftigen sich damit nicht mehr. Sie möchten eigentlich das gerne loswerden, was auch schon mal dazu geführt hat, dass manche Patienten das Bein oder den Arm amputiert haben wollten, muss man sagen, das bringt für die Erkrankung leider überhaupt nichts, außer dass vielleicht auch noch ein Phantomschmerz auftreten kann. Wichtig ist, dass es Budapest-Kriterien gibt zur Diagnose und die beinhalten zum einen die Symptome, die der Patient schildert und zum anderen das, was man untersuchen kann. Das sind relativ gut zu diagnostizierende Sachen, die man sich auch dann unbedingt als Arzt angucken muss. Die Ausheilung beim CRPS liegt zwischen 50% und 85%. Allerdings muss man sagen, dass es ein gutes Jahr dauert. Also für die Patienten wichtig mitmachen und auch die ganzen Therapien mitmachen, angefangen von den Medikamenten, wie wir sie schon bei der Neuropathie gehört haben, von Antidepressiva über den sogenannten anfallsverhütenden Medikamente bis hin zu den Opioiden. Aber dann ganz wichtig auch physikalische Therapie mit Krankengymnastik und Bewegung und Ergotherapie. Und diese ganzen Sachen sollten natürlich möglichst schmerzfrei durchgeführt werden. Deswegen gibt es auch dann noch die Möglichkeit mit sogenannten Blockaden, bei denen Nerven blockiert werden. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, wenn die Erkrankung weiter fortschreitet, dass so auch der Knochenstoffwechsel mit betroffen ist, dann kann man sogenannte Bisphosphonate einsetzen. Vielleicht wäre da noch erwähnenswert, dass das in diesem Fall eine sogenannte Off-Label-Use-Einsatz ist, aber gut untersucht und wird auch häufig gemacht. Was kann man vorab tun, dass kein CRPS auftritt, wenn zum Beispiel es zu einem CRPS kam nach einem Bruch, Unterarmfraktur zum Beispiel, und jetzt muss wieder Metall entfernt werden? Da lohnt es sich, dass man vorher mindestens eine Woche vor OP Vitamin C gibt, und zwar, Sie hatten gesagt, zweimal 500 Milligramm am Tag. Das war sehr viel, aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr informativ gewesen, und damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast zum Thema CRPS. Komplexes regionales Schmerzsyndrom, erkennen, verstehen, bewältigen. Lieber Professor Mayhöfner, lieber Professor Tölle, ganz herzlichen Dank dafür. Es gibt noch viele weitere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret, und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die finden Sie alle in der Mediathek. Neue Podcasts mit spannenden Themen erscheinen zudem alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt: Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.